Nachdem wir nun den Hebräerbrief bis zum Schluss betrachtet haben, wenden wir uns noch etwas intensiver dem zweiten Teil unseres Freizeitthemas zu, nämlich die Hoffnung Israels. Das ganze Thema lautet ja die Hoffnung der Gemeinde Jesu und Israels. Hier laufen also schon, das Thema sagt so, zwei Dinge parallel nebeneinander. Parallel und sollen aber nachher in eins münden. Eine Splittung des Volkes Israels ist vorgenommen worden, so dass ein Teil schon, wie die Hebräer im Hebräerbrief, Jesus Christus als den Erlöser kennenlernen konnten und ein anderer Teil, und das ist der größere, noch blind für diese wahre Gerechtigkeit ist. Und in diesem Zusammenhang wollen wir jetzt in den kommenden Stunden die Kapitel 10 und 11 aus dem Römerbrief betrachten. Drei Kapitel 19 und 11 hat ja der Apostel Paulus genutzt, um diese Fragen, die über die Spaltung Israels gestellt werden und was ist mit dem anderen Teil von Israel, dem Volk, das noch nicht den Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Sind sie verworfen? Sind sie verloren? Was geschieht hier? Worin stehen sie? Was tun sie? Wo gelangen sie noch nicht hin? Und wohin werden sie kommen? Wir beginnen heute mit dem 10. Kapitel und lesen Vers 1 bis 13. Da geht es um die verzögerte Erfüllung der Segensverheißung, die ihr gegeben waren, durch Unglauben. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für Israel, dass sie gerettet werden. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott, aber mit Unverstand. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und trachten, ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten, und sind also der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht untertan. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Mose schreibt wohl von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Welcher Mensch dies tut, der wird dadurch leben. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so: Sprich nicht in deinem Herzen, wer will hinauf gen Himmel fahren? Das ist nichts anderes, denn Christum herabholen. Oder wer will hinabfahren in die Tiefe? Das ist nichts anderes, denn Christum von den Toten holen. Aber was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn so du mit deinem Munde bekennst Jesum, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied unter Juden und Griechen. Es ist aller zumal ein Herr, reich über alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, der soll gerettet werden. Hier wird also schon von einer zweifachen Gerechtigkeitsvorstellung und vor allen Dingen Einladung gesprochen. Einmal die Einladung, die Gebote Gottes zu halten, dem Menschen auferlegte, diese Gebote Gottes zu erkennen und ihnen nachzueifern, und einmal diese Gerechtigkeit, die durch Glauben an das Erfüllte, was Gott in Jesus Christus erfüllt hat, im Blick auf sein eigenes Wort, die Gerechtigkeit anzunehmen, die erworben worden ist, die also nicht aus uns selbst erarbeitet wird, sondern durch Gnade, aus Gnade, durch Jesus Christus geschenkt wird. Paulus schreibt hier auf der einen Seite und macht sehr deutlich, und das ist so wichtig auch für unsere Zeit zu erkennen und auch als lebendiges Kind Gottes immer wieder zu beherzigen, dass Gottes Segensverheißung für Israel und ihren Stand unter den Nationen nicht aufgehoben worden sind. Nicht aufgehoben worden sind. Aber auf der anderen Seite, dass diese Segensverheißungen in letzter Konsequenz und der Stand, der dem Volke Israel zugesagt worden ist, unter alle Nationen, letztlich nur im Glauben eingenommen werden kann, durch die weitere Erkenntnis, das Wort weitere sollten wir dabei auch beherzigen, durch die weitere Erkenntnis der Wahrheit, dass Jesus Christus die Gerechtigkeit Gottes ist. Israel hatte viel Erkenntnis, viel mehr als alle Nationen, viel mehr als alle Heiden. Sie hatten wunderbare und hohe Erkenntnisse über den Schöpfer Gott, über den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber die Erkenntnisse sollen weitergehen, damit sie zur Vollerfüllung der Versprechungen kommen, ihr werdet Gemeinschaft mit Gott haben in Ewigkeit. Auch im Neuen Testament steht ja, dass die Erkenntnis Stückwerk ist, dass wir auch tiefer für unser persönliches Leben in die Erkenntnis der Wahrheit hineinkommen müssen, weil wir sonst glauben, wir wüssten schon alles und das, was wir wissen, das glauben und leben wir und das reicht. Nein, der Herr hat ja noch viel mehr, der will aus uns ja noch ganz andere Leute machen, als wir bisher sind. Das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wir hier sein sollen auf Erden. Nicht, was wir im Himmel schon sind durch den Glauben. Da sind wir vollkommen, sind wir gerecht. Aber hier auf Erden stehen wir alle am Anfang dessen, was wir sein sollen. Wir stecken quasi noch in den Kinderschuhen. Paulus musste das einmal den Korinthern so deutlich machen, weil sie ja von sich annahmen, sie wüssten schon vieles. Sie könnten vieles beurteilen. Sie könnten dadurch auch andere beurteilen. Sie könnten auch andere kategorisieren und sagen, du gehörst dahin, du gehörst dahin, ich bin hier und du tust gut daran, wenn du auch da bist, wo ich bin. Sie dachten, sie sind schon sehr weit. Und was sagt Paulus zu ihnen? Ihr seid Babys. Ihr seid Babys. Das heißt, man muss euch Milch geben, die Flasche geben. Ihr könnt noch gar keine feste Speise zu euch nehmen. Aber diesem Irrtum, dass man schon viel weiß, kann man leicht unterliegen, wenn man sich nicht immer wieder neu vor das Angesicht Gottes stellt und sich in seinem Lichte beobachtet. Denn in seinem Licht wird man immer wieder ganz klein. So wie die Sonne, das sehe ich dann bei uns in der Wohnung, plötzlich durch die Scheiben scheint und man dachte, die Fenster sind sauber. Und dann sieht man, wie furchtbar schmutzig sie sind. Dann sieht man plötzlich auch den Staub in der Luft so rumherfliegen. Das macht das Licht alles offenbar. Und dann fragt man sich, wie kann man die Wohnung sauberer kriegen? Und diese Frage soll immer wieder neu gestellt werden und sollte auch unter Israel gestellt werden. Also auf der einen Seite, sie hatten große Erkenntnis, die ihnen ja auch verheißen war, dass sie sie schrittweise bekommen. Aber auf der anderen Seite sollten sie weitere Erkenntnisse zulassen und müssen sie zulassen, nämlich dass Jesus jetzt der gekommene Erlöser ist, in dem die Gerechtigkeit erworben worden ist für sie, die vor Gott in Ewigkeit gilt. Der Glaube an die Erlösung im Blute Jesu von Sünde und Tod öffnet also den weiteren Werdegang zu der neuen, zu der vollkommenen Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die nicht nur Gemeinschaft auf Erden garantiert, sondern Gemeinschaft im Himmel. Gemeinschaft auf Erden hatte ja das Volk Israel. Sie haben täglich Gottesdienst ausgeübt. Die Wolkensäule der Herrlichkeit des Herrn war unter ihnen. Sie hatten Gemeinschaft. Gott redete. Redete zu Mose. Redete durch die Hohenpriester. Redete zu dem Volk in der Weise, dass man ihnen sagte, was sie tun sollen. Die irdische Gemeinschaft war da. Aber in Jesus Christus. Durch die neue, vollkommene Gerechtigkeit soll also die Gemeinschaft in Ewigkeit hergestellt werden. An die Gemeinde zu Ephesus schrieb der Apostel Paulus ja von dieser Herrlichkeit, das ist ja fast der längste Satz im ersten Kapitel, der hier in der Bibel steht. Ich lese aber nur einige Verse daraus. Und zwar ab Vers 11, durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir auch das Erbteil bekommen. Wir sind zum Erbteil gerufen, die wir zuvor verordnet sind nach dem Vorsatz des, der alle Dinge wirkt, nach dem Rat seines Willens. Auf dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christum hofften. Also dieses auf Christum hofften ist ja bereits schon eine Anlage gewesen im alten Bund. Christus wurde ihnen vorgestellt, er wird kommen, hofft also auf ihn, auf diese weitere, auf diese bessere, auf diese ewige Gerechtigkeit, damit ihr nicht nur zur Gemeinschaft mit Gott auf Erden kommt, sondern zur Gemeinschaft mit Gott im Ewigen, im himmlischen Bereich, die wir zuvor auf Christum hofften, durch welchen auch ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, also nur durch ihn, wer auf ihn hofft und wartet auf ihn, hört auch von ihm das Wort der Wahrheit, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit, von eurer Errettung, durch welchen auch ihr, da ihr gläubig wurdet, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist der Geist der Anbindung aus dem Himmel zur Erde. Das ist nicht eine Fürsorge allein hier auf der Erde von außen her, sondern bereits schon durch die neue Gerechtigkeit eine Anbindung an die himmlische Heimstatt. Ihr habt den Heiligen Geist empfangen, den Geist der Verheißung, der das Pfand unseres Erbes zu unserer Erlösung ist, damit wir sein Eigentum würden zu Lob seiner Herrlichkeit. Also hineinpassen in seine Herrlichkeit. Wir können das so vergleichen, wenn Israel die Fähigkeit gehabt hätte, in diese Wolkensäule hineinzukommen, mitten in dieser Schechina zu leben, dann hätte sich das bereits erfüllt. Dann hätte es eine Gerechtigkeit geben müssen, schon damals, die mit Gott übereinstimmt. Dann hätten sie in der Wolkensäule leben können, in der Schechina, in der Herrlichkeit Gottes. So mussten sie noch außerhalb der Herrlichkeit Gottes leben, aber unter der Fürsorgung der Herrlichkeit Gottes. Wir haben durch die Neugeburt den Heiligen Geist bekommen, dass wir in der Wolkensäule, dass wir in der Herrlichkeit Gottes und somit zum Lobe seiner Herrlichkeit leben können. Diese neue Gerechtigkeit garantiert uns also die ewige Gemeinschaft mit Gott. Im Gegensatz zu der Gerechtigkeit, die aus dem menschlichen Vermögen und Wesen, dem menschlichen Gottesdienst, entsteht und auch im alten Bund gesucht wurde. Gesucht wurde. Gott verlangte von dem Volk Israel eine Gerechtigkeit, die sich darin erzeigt, dass sie tun, was er sagt. Dass sie tun, was er sagt. Er forderte sie auf, ihr müsst das tun. Nur dadurch erlangt ihr ein Stadium vor mir, weiterleben zu können. Dann werde ich mich nicht entfernen mit meiner Gegenwart in der Säule, Wolkensäule. Dann bleibe ich hier, wenn ihr tut, was ich euch sage. Das heißt also, hier liegt es in eurem Vermögen, jetzt auf die Gebote einzugehen, damit ihr hier auf Erden in der äußeren Umsorgung von mir bleiben könnt. Die Verheißung von 1. Mose 12, die Abraham bekommen hat, bleibt für Israel bestehen. Das müssen wir auch heute sehen, damit wir nicht in ein falsches Verhältnis zu dem, was Gott unter seinem Volk tut, gerückt werden, dass wir uns nicht isolieren und abwenden und so tun, als ob wir damit nichts mehr zu tun hätten. Die Verheißung, die Gott einmal gegeben hat, Abraham, werden erfüllt, wenn auch dann erst, wenn Jesus Christus wiederkommt zur Aufrichtung seines Reiches des Friedens von Jerusalem aus. Ich lese uns diese Verheißung in 1. Mose 12, wo zu Abraham gesagt worden ist, in Vers 2, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle Geschlechter auf Erden. Das ist nicht ein Wort, was plötzlich aufgehoben wird, weil wir mitbeobachten konnten, dass es eine Teilung im Volk Israel gab, nämlich ein Teil der Hebräer nahmen Jesus als Messias an, ein anderer Teil blieb noch blind und verfolgte den alttestamentlichen Gottesdienst weiter. Diese Verheißung findet Erfüllung, aber auf den Wegen, die Gott vorgesehen hat. Israel wird wieder ein Segen für alle Nationen werden auf dieser Erde. Auch wenn der vorübergehende Unglaube den Blick für die andere Gerechtigkeit, die göttliche Gerechtigkeit und das daraus entstehende Handeln verdunkelt hat. Ein dreifacher Segen ist ja verheißen und ein zweifacher ist schon zu sehen gewesen, der durch Israel für die Nation, alle Geschlechter auf Erden, gegeben ist. Die erste Segensverheißung für alle Nationen waren die Gebote vom Sinai. Die Gebote, die Gott gegeben hat auf dem Berg Horeb. Das sind die Gesetze, auf denen ja auch heute noch unter den christlichen Nationen sonderlich die grundlegenden Gebote und Gesetze fußen, die 10 Gebote, wie wir sie nennen, das 10-Wort und auch die Auslegung darüber. In unserer Gerichtsbarkeit werden die Auslegungen über diese Gebote auch angewandt, differenziert. Töten ist nicht gleich töten. Man differenziert zwischen Totschlag, versehentliches Töten, absichtliches Töten. Das wird alles in der Bibel beschrieben. Und das macht man. Oder ob einer gestohlen hat, weil er sich das vorgenommen hat. Oder versucht worden ist und gerade in die Versuchung kam und ist übermannt worden. Das wird alles heute mit berücksichtigt. Ob er am hellerlichten Tage Mundraub begangen hat oder ob er nachts sich anschlich und etwas weggenommen hat. Das wird alles differenziert berücksichtigt. Das ist in der Bibel verankert. Und das ist ein Segen also für die Nationen. Und diesen Segen brachte das Volk Israel unter die Nationen. Nachdem sie zurückgeführt worden waren aus der babylonischen Gefangenschaft, brachten sie für alle Geschlechter der Erde einen zweiten Segen, nämlich den Messias Jesus Christus. Er wuchs auf, nachdem sie zurückgeführt worden sind aus der Gefangenschaft Babels. Und er wurde der Erlöser für die ganze Welt. Die Verkündigung, dass er der Erlöser ist für alle, ging von dort aus. Und der dritte Segen, große Segen, der wieder ausgehen wird von dem Volke Israel, ist die Ankunft des Messias in ihrer Mitte und die Verkündigung nicht nur des Friedens, im Verborgenen, im Herzen des Einzelnen, sondern auch in der Ruhe der Natur, in der Ruhe der Nationen. Es steht geschrieben, man wird die Schwerter zu Pflugscharen machen. Friede wird sein. Das geht von Israel aus. Das geht mittels dieses Volkes aus unter die Nationen. Daran können wir also deutlich erkennen, und das will der Apostel Paulus ja auch hier im Vorfeld schon sagen, können wir erkennen, dass Gott dieses Volk nicht verstoßen hat, nicht verworfen hat, nicht gar ausgemacht hat und dass nur ein Teil selig wird, sondern dass der andere Teil auch zu einer ganz bestimmten Zeit sehend wird und wieder eingesetzt wird, nämlich wenn es glaubt an die zweite Gerechtigkeit, an die gültige Gerechtigkeit, die nicht nur die Gemeinschaft mit Gott auf Erden gewährleistet, sondern die Gemeinschaft in Ewigkeit, in seiner Reinheit und Herrlichkeit. Der Apostel ruft ja hier in dem 10. Kapitel gleich am Anfang aus, dass er für das Volk betet. Er gibt gleichsam mit dieser Aussage weiter diesen Wunsch oder diese Aufforderung weiter an alle übrigen Gläubigen und sagt, tut das Gleiche. Ich flehe zu Gott für Israel. Also er sagt nicht, ich gebe mich damit zufrieden, dass ein Teil gläubig geworden ist, die anderen, na gut, die wollen ihm nicht. Ich flehe für Israel. Und damit meint er genau dieses Teil Israel, die den Messias noch nicht erkannt haben. Dass auch sie gerettet werden, dass sie durchdringen. Es ist ein Gebet aufgrund des Wissens, dass Gott noch weitergehen wird, als er bisher mit diesem Volk gegangen ist. Und sie werden dann hinzugegliedert, genau wie die Hebräer im Hebräerbrief schon, zu der erlösten Gemeinde in Jesus Christus. Die Aufgabe also für alle Gläubigen unter den Nationen ist es, diesen Werdegang mit zu beherzigen und auch in ihrem Gebet zu bewegen. Dass nämlich dieser Gottesdiener, und Israel ist Gottesdiener, ist das Volk des Dienstes Knecht Gottes, zum Wohl aller Nationen selbst auch bald sehend werden möge und die höhere Gerechtigkeit zum ewigen Heil in Jesus Christus erkennen kann. Wenn wir etwas Gutes durch einen Mitmenschen erlebt haben, nehmen wir mal an, wir waren am Ertrinken in einem See und jemand kommt und errettet uns aus dieser elenden Situation. Wir sind dankbar unserem Retter, erfahren aber, der ist ungläubig. Sind wir dann plötzlich nachher nicht mehr dankbar? Denken wir nicht mehr an ihn? Natürlich. Für den beten wir sogar noch viel mehr. Er wurde gebraucht, uns zu retten und zu erretten aus diesem Ertrinkensein. Und jetzt wünschen wir diesem Retter, diesem Diener zur Rettung, so will ich mal sagen, dass auch er Frieden mit Gott findet. Und das meint der Apostel Paulus, wenn wir dankbar sind, dass wir durch dieses Volk, Dienstvolk, die Erlösung erfahren haben und letztlich bekommen haben, sollte es uns ein Herzensanliegen sein, für diesen Diener zu beten, dass dieser Diener selber in den Zustand dieser ewigen Erlösung kommt. Das löst Dankbarkeit zu Gott und zu seinen Werkzeugen aus. Wir sollen dies nie vergessen. Wir sollen nie die Werkzeuge der Erlösung einfach beiseite stellen. Die also mit Glauben an Jesus Christus Beschenkten unter den Nationen sollen diesen Mitarbeiter für dieses Geschenk, was sie bekommen haben, nicht missachten, sondern ihm Gleiches, was sie geschenkt bekommen haben, wünschen. Paulus bescheinigt also dem Volk auch hier einen großen Eifer. Einen großen Eifer im Glauben, beziehungsweise in dem, was sie erfahren haben, Gott zu dienen. Er bescheinigt ihnen darin, dass sie nicht nur Gott dienen wollen, also auch eine Glaubenssubstanz haben. Sie wissen, dass der Schöpfer da ist. Sie wissen, dass er der Berufer Abrahams ist. Sie wissen, dass er durch Abraham und weiter dann Isaak und Jakob berufen hat. Sie wissen, dass er die 12 Stämme aufgerichtet hat, des Volkes Israel. Sie wissen, dass er die Anweisung gegeben hat, Mose, die Gebote unter dem Volk auszubreiten, die Stiftshütte zu bauen. Sie wissen, sie haben ein Wissen von Gott, eine Glaubenssubstanz. Das bescheinigt Paulus ihnen hier und darin arbeiten sie, sind sie sehr eifrig. Manche tun ja, und das ist auch in den vergangenen Jahrhunderten so gewesen, legen einfach diese Glaubenssubstanz des Volkes beiseite und sagen, sie haben keinen, wir haben alles. Das ist nicht wahr. Wir sollen bedenken, sie haben eine Glaubenssubstanz. Das wird ihnen bescheinigt. Sie eifern um Gott in dem, was ihnen gegeben ist, in dem, was sie bereits schon wissen. Nicht, weil sie etwas noch suchten. Sie eifern in dem, was sie wissen, was ihnen gegeben ist. Das ist ein Unterschied. Manche probieren irgendetwas aus unter den Heiden in der Hoffnung, dass sie eventuell das treffen, was Gott will, der Schöpfer aller Dinge. Aber Israel eiferte in dem, was sie bekommen haben. Sie haben nichts ausprobiert, sondern es sind Vorgaben Gottes da. Und darin leben sie, darin wirken sie mit einem sehr, sehr großen Eifer, um darin wirklich Gott wohlgefällig leben zu können oder zu wollen. Sie möchten nichts übersehen. Darum nehmen sie leider manchmal sogar die Gebote übergenau. Und die Gefahr ist dann groß, noch Menschliches hinzuzutun. Aber der Wunsch steckt dahinter. Das, was Gott uns als Vorgabe gegeben hat, wollen wir in allen Bereichen nutzen und damit ihm dienen. Ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie eifern um Gott. Und ich denke, der Apostel Paulus, der ja doch so viel herumkam, auch in Europa, Gemeinden gründen durfte und dann vielleicht bei einem nächsten Besuch in diesen selben Gemeinden manchmal weinend davor stand, hat erlebt, dass Eifer oftmals um die Sache Jesu gar nicht so vorhanden ist, wie unter seinen Volksgenossen. Dass die Christen unter den Nationen nachgelassen haben, in den Geschenken zu leben, die Gott gegeben hat. Welch ein Eifer! Ich staune immer wieder, wenn ich in Israel bin und diese ultraorthodoxen Juden sehe, die nicht nur eine Form suchen, sondern sie wollen Gott gefallen. Natürlich, Paulus sagt, mit Unverstand tun sie das leider. Aber die Frage wirft sich dann zugleich auch auf, und die wird ja provokant, auch der Gemeinde hier gesagt, es geht ja nachher im 11. Kapitel dann noch weiter, nicht ihr Gläubigen aus den Heiden, habt ihr eigentlich auch diesen Eifer? Ist euch das noch ein Herzensanliegen, die Sache Jesu so ernst zu nehmen, dass euer ganzer Mensch damit eingespannt wird? Wisst ihr, warum die Juden beim Beten so wackeln? Warum? Weil sie wissen, sie sollen mit ihrem ganzen Körper Gott dienen. Von ganzer Seele, aus allen Kräften, aus allem Vermögen. Sie sagen, wir wollen nichts übrig lassen. Alles soll mit hinein. Der ganze Mensch soll Gott dienen. Sie eifern. Und Paulus musste auch feststellen unter den Nationen, da teilt man wieder ein, wo man Gott dient, wo man Jesus dient und wo ihn nicht, wo man selber entscheidet. Deswegen schrieb er einmal in den Briefen, ihr solltet längst Meister sein. Und man muss wieder anfangen, mit euch die ersten Schritte zu gehen. Ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie eifern. Aber leider mit Unverstand, weil sie die Gerechtigkeit, die zur ewigen Gemeinschaft mit Gott dient, noch nicht erkennen. Dieser Eifer unter dem Volk Israel unterschied sich ja von dem, was die Heiden unter den Nationen überhaupt taten. Sie wussten nichts von Gott. Sie wussten nichts von dem Gott Israels und konnten auch nicht eifern um ihn. Doch der größte Eifer Israels, Gott zu gefallen, bewegte sie immer nur und bis zum heutigen Tag diejenigen, die Jesus nicht erkannt haben, auf dem Boden der ersten Gerechtigkeitsaussage und Aufforderung Gottes. Die erste Gerechtigkeitsaussage steht ja in 3. Mose 18. Und nach dieser Aussage folgen die Anweisung, was sie alles tun oder lassen sollen. Ich lese mal schon Vers 3. Ihr sollt nicht tun nach den Werken des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt, auch nicht nach den Werken des Landes Kanaan, darin ich euch führen will. Ihr sollt auch euch nach ihrer Weise nicht halten, sondern nach meinen Rechten sollt ihr tun und meine Satzungen sollt ihr halten, dass ihr darin wandelt, denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr meine Satzungen halten und meine Rechte, denn welcher Mensch dieselben tut, der wird dadurch leben. Denn ich bin der Herr. Das heißt, eine Gerechtigkeitsaussage, die zum Tragen kommt, wenn man die angezeigten Gebote hält. Auf der Erde zunächst, haben wir gesagt. Gott bleibt in der Mitte des Volkes, in der Wolke vorhanden, wenn sie das tun. Er wendet sich nicht ab, er zerstört sie auch nicht, er tötet sie nicht, sondern sie haben dann eine Form der Gerechtigkeit. Darin bewegen sie sich noch. Und dann wird ja nachher aufgezählt, was alles passieren soll oder nicht passieren soll, damit sie in dieser ersten Gerechtigkeitsaussage bleiben. Ich möchte mal nur einige Dinge lesen, die auch für uns in der Erkenntnis wichtig sind, was eigentlich unter der christlichen Gesellschaft zu beachten wäre, in der wir auch leben. Da heißt es zum Beispiel, niemand soll sich zu seiner nächsten Blutsfreundin tun, ihre Blöße aufzudecken, denn ich bin der Herr. Du sollst deines Vaters und deiner Mutter Blöße nicht aufdecken. Es ist deine Mutter, darum sollst du ihre Blöße nicht aufdecken. Wir merken, wie wichtig diese Gebote sind, die ja auch heute vielfältig übertreten werden, auch in unserem christlichen Abendland. Du sollst deines Vaters Weibes Blöße nicht aufdecken, denn es ist deines Vaters Blöße. Du sollst deiner Schwester Blößen, die deines Vaters oder deiner Mutter Tochter ist, daheim oder draußen geboren, nicht aufdecken. Du sollst die Blöße der Tochter deines Sohnes oder deiner Tochter nicht aufdecken, denn es ist deine Blöße. Du sollst die Blöße der Tochter deines Vaters Weibes, die deinem Vater geboren ist und deine Schwester ist, nicht aufdecken. Du sollst die Blöße der Schwester deines Vaters nicht aufdecken, das heißt der Tante, denn es ist deines Vaters nächste Blutsfreundin. Du sollst deiner Mutter Schwester Blöße, die andere Tante von der Mutter, nicht aufdecken, denn es ist deiner Mutter nächste Blutsfreundin. Du sollst deines Vaters Bruder, Onkel, Blöße nicht aufdecken, dass du sein Weib nehmest, denn sie ist deine Base. Du sollst deiner Schwiegertochter Blöße nicht aufdecken, denn es ist deines Sohnes Weib. Darum sollst du ihre Blöße nicht aufdecken. Du sollst deines Bruders Weibes Blöße nicht aufdecken, denn sie ist deines Bruders Blöße. Du sollst eines Weibes samt ihrer Tochter Blöße nicht aufdecken, noch ihres Sohnes Tochter oder ihrer Tochter Tochter nehmen, ihre Blöße aufzudecken, denn sie sind ihre nächsten Blutsfreundinnen. Und es ist ein Frevel. Du sollst auch deines Weibes Schwester nicht nehmen, neben ihr ihre Blöße aufzudecken, ihr zuwider, solange sie noch lebt. Du sollst nicht zum Weibe gehen, solange sie ihre Krankheit hat, in ihrer Unreinheit ihre Blöße aufzudecken. Du sollst auch nicht bei deines nächsten Weib liegen, dadurch du dich an ihr verunreinigst. Du sollst auch nicht eines deiner Kinder dahin geben, dass es dem Moloch verbrannt werde, dass du nicht entheiligst den Namen deines Gottes, denn ich bin der Herr. Du sollst nicht bei einem Knaben liegen wie bei einem Weibe, denn es ist ein Greuel. Du sollst auch bei keinem Tier liegen, dass du mit ihm dich verunreinigst. Und kein Weib soll mit einem Tier zu schaffen haben, denn es ist ein Greuel. Ihr sollt euch in dieser keinem verunreinigen. Denn in diesem allem haben sich verunreinigt die Heiden, die ich vor euch her will ausstoßen. Nur mal so weit. Das ist 3. Mose 18. Erstmal so weit in diesem. Es gibt ja noch vieles andere. Und Gott sagt ja, wenn du das tust, dann wirst du leben. Die Heiden machen das anders. Aber ihr sollt euch so verhalten, dann bleibe ich in eurer Mitte. Das ist also eine Form der Gerechtigkeit, in der auch Israel heute noch lebt. In dieser Gerechtigkeitsaussage, die angekündigt worden ist und die sie zu erfüllen hatten. Ich bleibe bei euch. Aber die zweite Gerechtigkeitsaussage, sie wurde ja auch bereits durch Mose von Gottes wegen angezeigt, die ist Israel noch verborgen. Sie gilt ihnen aber auch wie den Menschen aus den Nationen, aber sie können das noch nicht zur Zeit ergreifen. Es ist die Gerechtigkeit, nämlich, haben wir im 10. Kapitel gelesen, aus dem Glauben. Aus dem Glauben, aus dem beschnittenen Herzen. Da, wo die Gabe des Heiligen Geistes gegeben wird und die Anbindung an das Ewige stattfindet. Das fehlt noch, diese Erkenntnis. Aber sie ist bereits angesprochen, 5. Mose 30, auch im Alten Bund. Es ist nicht so, dass diese Gerechtigkeit Israel unbekannt vom Wortlaut gewesen wäre. Aber von dem Ergreifen ist sie ihnen unbekannt geblieben, weil sie durch die Decke, die ihnen vorgehängt ist, von Gottes wegen, diese zweite und höhere Gerechtigkeit noch nicht ergreifen können. 5. Mose 30, lese ich uns mal, ab Vers 11. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, am Ende der Arbeit des Mose, ist dir nicht verborgen noch ferne, noch im Himmel, dass du möchtest sagen, jetzt kommt dasselbe, was wir in Römer 10 gelesen haben, wer will uns in den Himmel fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Das ist genau diese zweite Gerechtigkeit, das Wort vom Glauben. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du mögest sagen, wer will uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun. Denn es ist das Wort gar nahe in dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt das Leben und das Gute, den Tod und das Böse, der ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest und wandelst in seinen Wegen und seinen Geboten, Gesetzen und Rechte haltest und leben mögest und gemehrt werdest und dich der Herr, dein Gott, segne in dem Lande, in das du einziehst, es einzunehmen. Hier wird bereits also von der zweiten, von der höheren Gerechtigkeit gesprochen, die im Herzen stattfindet, nicht im Kopf, im Tun einer Vorgabe. Zunächst hatten sie eine Vorgabe, die sie mit dem Kopf, mit ihren Ohren hörten, im Kopf bearbeiteten und versuchten, mit Händen und Füßen und dem ganzen Leib nachzukommen. So wie zum Beispiel die Anordnung der Eltern für Kinder lauten. Das darfst du heute tun, das darfst du nicht tun. Und wir wissen als Eltern ganz genau, sie verstehen das in ihrem Herzen nicht, sondern sie folgen nur aus Gehorsam dieser Anordnung. Nicht aus Glauben, dass das richtig ist. Sie verstehen nicht, warum sie das an diesem Tag nicht dürfen. Aber ihnen ist von den Eltern aufgelegt worden, du musst gehorchen. Die Eltern verlangen nicht, dass sie es verstehen, weil sie Eltern wissen, sie können es noch gar nicht verstehen. Sie können nicht verstehen, warum sie die heiße Herdplatte nicht anfassen dürfen. Aber die Eltern verlangen von ihnen Gehorsam, dass sie es nicht tun, damit sie verschont werden vom Leid, dass sie eine Form des Lebens haben. Und so ist das hier auch. Gott spricht aber bereits davon, dass es letztlich nötig ist, um nicht nur ein Leben aus dem äußeren Gehorsam zu erfahren, sondern ein bleibendes Leben mit Gott von innen her zu erfahren, dass der Glaube im Herzen nötig ist. Im Herzen soll es dir nahe sein, das Gebot. Und somit auch dann im Munde des Bekenntnisses, dass du es verstanden hast. Im Glauben verstanden. Das heißt, du arbeitest nicht mehr nur im Gehorsam auf irgendwas, was du nicht verstehst. Der Glaube erklärt dir alles. Der Glaube erklärt dir sogar, dass Gott die Welt aus nichts gemacht hat. Er sagt es dir, es ist so. Und aufgrund dieses Wissens arbeitest du. Du arbeitest nicht mehr nur aus blindem Gehorsam, sondern aus dem Wissen, das ist richtig. Ich tue es. Ich weiß es. Gott hat es mir offenbart durch seinen Geist, in Jesus Christus. Äußerlich nicht erfassbar, aber innerlich erfassbar. Im Gegensatz zu der ersten Gerechtigkeit, äußerlich erfassbar, aber innerlich nicht erfassbar. Nicht? Hier wird sie bereits angesprochen in 5. Mose 30. Das wird kommen. Sie ist nämlich verheißen, diese Gerechtigkeit, dem Volke Israel. So also Römer 10, Vers 6 bis 8. Da wird die Erleuchtung Israels für diese Glaubensgerechtigkeit in der Zeit des Endes gelegt und verheißen. Wenn nämlich die Wiedersammlung Israels aus allen Nationen geschieht, und sie geschieht nur deswegen, weil der Heilsweg weitergeht. Ich sage es mal so menschlich, salopp verständlich, Gott hätte nie das Volk der Israels aus der babylonischen Gefangenschaft geholt, wenn es nicht darum gegangen wäre, dass der Messias geboren werden soll. Er hätte sie nie zurückgeholt. Er hat doch letztlich überhaupt gar kein Interesse an irgendeiner Sammlung von Menschen für irgendwas, nur dass die da vielleicht ein bisschen Urlaub machen können am Wasser. Das ist doch nicht Gottes Ansinnen. Er hat sie nur gesammelt, um sich in ihrer Mitte zu erzeigen für alle Nationen. Und auch heute, die Sammlung Israels ist nicht wegen des Volkes, damit es den Menschen in Israel gut geht. Der Prophet Hesekiel sagt es. Denkt nicht, dass ich das tue, um euretwillen. Ich tue es um meinetwillen, weil Gott sagt, ich will, dass alle Nationen meinen Segen erfahren. Also daran merken wir, in welchen Dienst dieses Volk gezogen worden ist. Darum auch in diese letzte Zeit der Sammlung werden sie selbst in den Dienst oder in die Dienstverheißung, die sie bekommen haben für andere, mit hineingenommen. Sie werden mitgesegnet, ähnlich wie ein Rohr, durch das Wasser fließt. Es wird mitgereinigt. Es ist zwar ein dienstbares Gefäß, damit die, die am anderen Ende des Rohrs sind, das Wasser empfangen, aber während es durchfließt, hält das Wasser auch das Rohr rein. So müssen wir uns das vorstellen. Und deswegen dürfen wir uns ja freuen über die Sammlung Israels. Viele freuen sich überhaupt gar nicht, weil sie sich dann indirekt, manchmal direkt, auch nicht freuen über dem, was Gott noch tun wird. Wir freuen uns über die Sammlung, weil wir wissen, Gott hat noch was Wunderbares vor, was er tun wird. Und das möchten wir erleben und gönnen es allen Menschen auf der Erde, dass sie es erleben. Wir freuen uns für jeden, der mitkriegt, dass Gott Frieden ist. Friede Fürst, ja? Also, es wurde hier in 5. Mose 30 gesprochen, 3 bis 5, von der Sammlung und der Landeinnahme des Volkes wieder. Vers 6 bis 8 wird in 5. Mose 30 gesprochen, von der Erleuchtung durch Herzensbeschneidung. Und in den Versen 9 bis 10, ich lese die mal gleich im Zusammenhang, von den daraus entspringenden Segen für Leib, Seele und Geist. Vers 3 und weitere, also 5. Mose, ja, 30. So wird der Herr, dein Gott, dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder versammeln. Wieder versammeln aus allen Völkern. Also sie müssen ja erstmal dorthin, damit sie wieder gesammelt werden können. Also nicht das erste Mal, sondern wieder gesammelt werden, dahin dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis an der Himmelenden verstoßen wärest, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren über deine Väter noch hinaus, also noch mehr Gutes. Und dann kommt die Erleuchtung, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden, also nicht nur das Fleisch beschneiden. Wir kennen ja die Auflage, die Gott gegeben hat, schon zu Abrahams Zeiten. Alles, was männlich ist, muss beschnitten sein, damit es in den Bund mit Gott treten kann. Aber das ist beschnitten am Fleisch. Jetzt wird hier von einer Herzensbeschneidung gesprochen. Das ist die Beschneidung des neuen Bundes, mit der neuen Gerechtigkeit. Ja? Das ist ihnen verheißen. Gott wird dein Herz beschneiden und das Herz auch deiner Nachkommen. Das heißt auch im tausendjährigen Friedensreich, da wachsen die Nachkommen gleich in die Erkenntnis der neuen Gerechtigkeit hinein. Sie werden nicht mehr den Versuch unternehmen müssen, der alten Gerechtigkeit dienen zu müssen, sondern es wird sie gleich erleuchtet, die neue ist da, die könnt ihr jetzt annehmen. Dass du den Herrn, deinen Gott, liebest von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du leben mögest. Und hier ist dieses Leben angesprochen in Ewigkeit. Aber diese Flüche wird der Herr, dein Gott, alle auf deine Feinde legen und auf die, so dich hassen und dich verfolgen, weil du auf meiner Seite bist. Du aber wirst dich bekehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und von diesem daraus entspringenden Segen heißt es in den nächsten Versen, und der Herr, dein Gott, wird dir Glück geben in allen Werken deiner Hände, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Landes, dass dir es zugut komme. Denn der Herr wird sich wenden, dass er sich über dich freue, dir zugut, wie er sich über deine Väter gefreut hat. Darum, dass du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchtest, zu halten seine Gebote und Rechte, die geschrieben stehen im Buch dieses Gesetzes, so du dich wirst bekehren zu dem Herrn deinem Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. In der Bergpredigt spricht der Herr ja die Gebote und Gesetze an. Und er sagt, zu den Alten ist das und das gesagt. Und ihr habt es ja versucht auch zu halten, du sollst nicht töten. Aber ich sage euch, die Erfüllung dieses Gesetzes liegt noch höher, nämlich in der neuen Gerechtigkeit. Das heißt, Gott spricht nicht von anderen Geboten und Gesetzen, der Erfüllung, wenn es hier im 5. Mose 30 steht, sondern du wirst auch in dieser Erfüllung stehen. Durch die Gerechtigkeit, die in Jesus Christus erworben ist, im Blick auf die Gebote, die ich dir bereits gegeben habe. In Christus wirst du in der Erfüllung der höheren Gerechtigkeit leben, dieser Gebote. Das ist der Segen, der bereits verheißen ist. Jetzt verstehen wir auch, warum Paulus sagt, ich bete für sie, dass sie auch diese höhere Erfüllung in Christus, der Gebote, die sie wirklich eifern, einzuhalten, erfahren. Dass gleich wir, sie auch selig gerettet werden. Das Wort Jesus, Erlöser, Erlösung, muss nicht aus dem Himmel, noch aus der Tiefe, noch aus der Ferne steht hier geholt werden, dass man erstmal hinaufsteigen muss zum Himmel, um dann diese Gerechtigkeit zu erlangen oder erstmal in die tiefsten Tiefen sich begeben. Nicht wie ja manche sagen, ja, man muss erstmal ganz elend werden. Nein, man muss nicht ganz elend werden, um diese Gerechtigkeit zu bekommen oder auch nicht erstmal die ganze Welt umreisen, wie es ja auch viele Menschen machen. Sie suchen hier was, da was, nach in Indien, ja, oder dann in Mexiko und irgendwo in der Hoffnung, dass sie diese Gerechtigkeit gewinnen. Nein, sie wird geschenkt durch den Heiligen Geist im Herzen, so dass wir im Herzen die volle Handlungsfähigkeit für das Gute haben Und wenn wir uns mit dem Munde zu diesem Geschenk bekennen, dann stehen wir in Gerechtigkeit und gerettet sein. Bis dahin, so auch hier im Römerbrief beschrieben, herrscht unter dem Volk noch der blinde Eifer, im wahrsten Sinne des Wortes, Blindheit für den höheren Weg. Aber Eifer ist da, beides, blinder Eifer, der die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, noch nicht erkennt. Mitleid also mit dem Volk, das doch so ein Segen für die Nation geworden ist und zum Segen für die Nation werden kann. Wir haben sicher noch im Ohr oder manchmal vor Augen, wie es in der jüngsten Vergangenheit hieß, nicht die Juden sind unser Glück, sie sind unser Unglück. Das ist satanisch. Wir sehen, die Juden sind Glück und Segen für die Nation. Gott hat sie dazu gesetzt. Mitleid mit dem Volk haben, das zum Segen, zum Glück für die Nationen gebraucht wurde und werden wird. Paulus, der nun ja selbst aus den Hebräern ist, wusste um diesen blinden Eifer und den Eifer der ersten Gerechtigkeitsaussage: Wenn du alles tust, was ich dir gesagt habe, dann wirst du leben. Einfach sah und mitbekam, sie eifern. In Apostelgeschichte 22 spricht er davon und zeigt, dass dieser Zustand andauert bis zu der Zeit der Erleuchtung. Der Erleuchtung, die sie dann bekommen werden. Apostelgeschichte 22. Er spricht ja vor den Pharisäern, vor dem religiösen Oberhaupt und Oberschicht in Israel, bevor er ja nun in die Gefangenschaft genommen wird und nachher in Caesarea ausharren muss, bis er weitergeführt wird. Und sagte in seiner Rechtfertigungsrede oder Glaubensrede: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren zu Tarsus in Zilizien, erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels. Also er sagt ihm: Ich bin auch einer von euch, der erst in der ersten Gerechtigkeitsaussage gelebt hat, ja. Gelehrt mit allem Fleiß. Ich kenne euren Fleiß. Ich war auch da drin. Mit allem Fleiß im väterlichen Gesetz und war ein Eiferer um Gott, gleich wie ihr heute alle seid. Und das ist auch gut so. Das habt ihr recht gemacht und das wollten wir auch so machen. Ich habe diesen Weg verfolgt mit großem Eifer bis an den Tod. Ich band sogar die und überantwortete sie ins Gefängnis, Männer und Frauen, die nicht diesen Weg des Eifers gingen wie wir. Wie mir auch der hohe Priester und der ganze Haufe der Ältesten Zeugnis gibt, von welchem ich Briefe nahm an die Brüder und reiste sogar nach Damaskus, dass ich sie, die da selbst waren, gebunden führte gen Jerusalem, dass sie bestraft würden, diese Christen. Denn ich habe gedacht, das sind Leute, die von der Gerechtigkeit, die uns gesagt ist, abgewichen sind. Wir haben das Wort der Gerechtigkeit bekommen und wir eiferten Tag und Nacht darum. Aber wir wussten noch nichts von der zweiten, die in Christus erfüllt war. Es geschah aber, da ich hinzog und nahe nach Damaskus kam, um den Mittag umleuchtete mich schnell ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zum Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antwortete und sprach: Ja, Herr, wer bist du? Jesus sagte: Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Die aber mit mir waren, sahen das Licht und erschraken, die Stimme aber des, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sprach aber: Herr, was willst du? Was soll ich tun? Der Herr sprach: Stehe auf und gehe gen Damaskus, da wird man dir sagen von allem, was ich dir zu tun verordnet habe. Das heißt also, er brauchte eine Erleuchtung, so wollte er es sagen. Ich bin ein Eiferer wie ihr, nach der Gerechtigkeitsform, die uns gesagt worden ist. Aber hier vor Damaskus habe ich eine Erleuchtung erfahren, die mich in die höhere Gerechtigkeit brachte. Paulus wollte zugleich also hier ausdrücken, ohne diese Erleuchtung kommt ihr nicht weiter in die weitere Form der Gerechtigkeit. Aber zugleich sah er auch, dass nicht alle zu jeder Zeit erleuchtet werden. Das meint er auch im Römerbrief. Sie eifern mit Unverstand. Sie eifern, aber es fehlt ihnen noch diese Erleuchtung, die ich bekommen habe vor Damaskus. Dieser Eifer war ja immer noch zu sehen, selbst bei denen, und das sehen wir bis auf den heutigen Tag noch, die aus den Juden gläubig werden. Sie können auch diesen Eifer um das erste Gerechtigkeitsgebot noch nicht ablegen und gänzlich im Eifer des Zweiten stehen. In Apostelgeschichte 21, also ein Kapitel davor, als Paulus ja nach Jerusalem kam, erlebte er Folgendes und musste sich von Jakobus Mitteilung machen lassen, dass obwohl die Hebräer, die Juden zu einem Großteil schon Jesus dort angenommen hatten in Jerusalem, sie aber immer noch in demselben Eifer zur ersten Gerechtigkeit stehen. Da wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gern auf. Am anderen Tag aber ging Paulus mit uns ein zu Jakobus. Und es kamen die Ältesten alle dahin. Und als er sie gegrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott getan hatte unter den Heiden durch sein Amt. Da sie aber das hörten, lobten sie den Herrn und sprachen zu ihm: Bruder, du siehst, wie viel tausend Juden sind, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Nicht? Wir brauchen ja heute nur in die judenchristlichen Gemeinden hineinzusehen. Und dann merken wir, sie sind auch noch Eiferer um das Gesetz. Sie haben so einen starken Eifer, den man nicht sofort ablegen kann. Obwohl man das Neue bekommen hat, man kann nicht sagen, aha, gut, jetzt ist alles nichts mehr. Das ist ja auch die Frage, die wir im Hebräerbrief bewegt haben und der wir nachgegangen sind. Warum haben sie Schwierigkeiten, das Alte abzulegen, plötzlich keine Opfer mehr zu bringen, nicht mehr dies zu tun mit der Kleiderordnung, die sie zuvor hatten? Zuvor mussten sie immer was auf dem Kopf haben. Jetzt plötzlich brauchen sie nichts mehr auf dem Kopf haben. Geht denn das? Deswegen sehen wir in den judenchristlichen Gemeinden, haben die immer noch so ein Käppi auf dem Kopf. Selbst wenn sie beten. Und Paulus sagt, wer zu dem Mann, wer da was auf dem Kopf hat, der betet, der schändet sein Haupt. Aber der Wechsel ist schwer, weil der Eifer, ich will das ja nur hervorheben, um deutlich zu machen, welchen Eifer Gott in dieses Volk gesetzt hat, um unbedingt alles genau zu vollführen, was Gott gesagt hat. In der ersten Gerechtigkeitsaussage, Paulus musste erkennen, sie eifern immer alle noch um Gott. Sie leben noch so äußerlich gesehen in ihrem Gottesdienst, als ob sie die höhere Gerechtigkeit nicht angenommen haben. Aber sie haben sie ja angenommen. Jetzt muss der Loslösungsprozess stattfinden. Dass sie gänzlich in die neue Gerechtigkeitsform kommen, dass sie nicht mehr ihr Haupt bedecken beim Beten. Dass sie wissen, Christus ist ihr Haupt. Dass sie nicht mehr Angst haben, mit unbedecktem Haupt vor Gott zu erscheinen, weil sie dann nämlich getötet worden wären. So steht es in der Schrift. Wenn ein Priester mit unbedecktem Haupt in den Tempel ging, war der Tod angesagt. Todesstrafe. Wehe. Wenn du nicht mit einer ganz bestimmten Kleiderordnung in den Tempel gehst, Tod. Das wussten sie. Aber jetzt war es plötzlich anders. Sie waren geborgen in der Ordnung Christi. Ich will es mal so sagen, in seiner Kleiderordnung. waren sie drin. Und zwar von Herzen, nicht mehr vom Kopf, nicht mehr vom Auge her, sondern vom Herzen. Das war das Neue, aber da braucht es den Ablösungsprozess. Alte Gerechtigkeit, neue Gerechtigkeit. Israels Blindheit zu einem großen Teil für die zweite Gerechtigkeitsaussage, die Mose gemacht hat, liegt also niemals am mangelnden Eifer, sondern an der für sie als Volk noch nicht entstandenen Gnadenerleuchtung. Es ist also auch nicht richtig, nach Israel zu gehen und mit Gewaltmission sie bekehren zu wollen. Solange Gott sie nicht erleuchtet, ist jegliche Mission an ihn zur oberen Gerechtigkeit vergebens. Sie werden immer uns ansehen und sagen, ja, ja, du redest gut, aber du bist ein Götzendiener, weißt du das? Das sagen sie. Sie gehen zwar einen Kompromiss ein, um uns nicht ganz so weh zu tun, indem sie sagen, wir glauben wie Jesus an Gott, aber nicht an Jesus. Da sind wir mit euch eins. Wir glauben wie Jesus an Gott. Ja, er ist der größte Prophet, aber nicht an Jesus. Ihr seid Götzendiener, weil er Jesus zu Gott macht. Warum sagen sie das? Und sie sagen, Gott hat uns verboten, einen anderen Gott zu haben, neben ihm. Und das lassen wir nicht zu. Wenn ihr das so macht, können wir es nicht ändern. Aber wir wollen das nicht. Warum sagen sie das? Weil ihnen diese Erleuchtung, die Paulus vor Damaskus gekriegt hat, noch fehlt. Die wir ihnen auch nicht mit Worten vermitteln konnten. Paulus konnten das auch nicht mit Worten vermittelt worden. Denn es waren ja schon viele gläubig, die Apostel waren ja schon da. Und doch war das verschlossen. Erst durch die Erleuchtung, dass der Herr ihm diese Erleuchtung gab, verstand er, worum es ging. Und darum betet für Israel, dass sie diese Erleuchtung kriegen. Und die bekommen sie, im Propheten Sacharja steht ja, dass der Herr ihnen erscheinen wird und sie werden erkennen, welchen sie gestochen haben. Da braucht es keinen Missionar mehr aus den Nationen, um ihnen das zu sagen. Sie werden das sofort annehmen, sofort annehmen. Sie stehen quasi in den Startlöchern. Sie eifern, um Gott noch mehr zu gefallen. Und wenn sie mitkriegen, wie das funktioniert, dann sagen sie ja. Bloß sie müssen es erstmal mitkriegen. Sie müssen es erleuchtet bekommen. Der Weg des Glaubens, und ich komme da auch zum Schluss dieser Ausführung. In Vers 10 hatten wir gelesen, dass man von Herzen glauben und mit dem Munde das Heil in Jesus bekennen muss, um gerecht und selig, ja gerettet zu sein. Das kommt ja mit diesen Worten des Herrn überein, wenn er zu den Jüngern sagte und zu den Zuhörern, wer mich bekennt vor den Menschen, das heißt, wer von diesem Schatz, so haben wir schon mal in den Tagen gesagt, den er im Herzen hat, zehrt und davon berichtet, was er hat und bekennt, dass eine neue Gerechtigkeit in ihr Leben eingedrungen ist durch den Heiligen Geist, der wird auch vor dem himmlischen Vater bekannt werden. Der wird nicht nur bezeugt und bekannt werden, also bekannt im Sinne von aussprechen auf der Erde. So wie Israel mit dem irdischen Segen. Der gehört zu meinem Volk, der gehört zu meinem Volk, segne sie hier. Sondern der wird auch im Himmel bekannt gemacht werden. Der gehört zu meinem Volk im Himmel. Ja? Das ist dieses, was dort noch mit der Erleuchtung zusammenhängt. Wiewohl also Israel das Bekenntnis noch nicht geben kann, weil es ihm noch nicht gegeben ist, löst es die Segensverheißungen zur Seligkeit unter ihnen nicht auf. Die Verheißungen bleiben nach wie vor. Hier gilt es auch das prophetische Wort aus Jesaja 49. Ich lese da mal Vers 22 und 23, Jesaja 49. So spricht der Herr: Herr, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden aufheben und zu den Völkern mein Panier aufwerfen. So werden sie deine Söhne in den Armen herzubringen und deine Töchter auf den Achseln tragen. Und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Säugammen sein. Sie werden vor dir niederfallen, zur Erde aufs Angesicht und deiner Füße Staub lecken. Da wirst du erfahren, da wirst du zu der Zeit erleuchtet sein, dass ich der Herr bin, an welchem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Das ist also die Verheißung, dass sie eine Erleuchtung, eine neue, tiefere Erfahrung bekommen. Denn sie hatten ja schon eine Erfahrung in der Vergangenheit, abgesondert von den Nationen, dass Gott sie gesegnet hat in vielerlei Weise. Aber da werden sie das andere auch noch erfahren, als solche, die mit Eifer Gott dienen wollen. Oder das, was in der Apostelgeschichte dann zitiert wird, aus dem Propheten Joel, Kapitel 3, Vers 5. Es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, es soll in Zukunft geschehen, wird errettet werden. Die Vorerfüllung fand ja für einen Teil Israels statt und fand auch statt, die Errettung für die Gläubigen aus den Heiden. Ich lese da mal Apostelgeschichte 17 und 21, wo Petrus in seiner Predigt darauf eingeht und auch diese Verheißung im Alten Bund gegeben hervorhebt zur Teilerfüllung. Er zitiert genau den Propheten Joel, Apostelgeschichte 2, 17. Es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, ich will ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Ältesten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und meine Mägde will ich in denselben Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf der Erde, Blut, Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond in Blut, ehe denn der große und offenbare Tag des Herrn kommt. Das sind also die Worte aus dem Propheten Joel, die hier schon eine Vorerfüllung in dem Anbruch Israels in der Gemeinde Jesu findet. Aber da wird auch noch gesagt in der Apostelgeschichte, dass die Hütte Davids wieder aufgerichtet werden soll. In Apostelgeschichte 15 schlagen wir mal auf dazu, Vers 14, wo bei dem Apostelkonzil diskutiert wird, was macht man mit den Heiden, wie gehen wir damit um, welche Gebote, welche Gesetze legen wir ihnen auf, sollen sie jetzt auch anfangen zu eifern, genauso wie wir geeifert haben um die erste Gerechtigkeit, oder ich sage es mal mit meinen Worten, oder lassen wir sie gleich in die neue Gerechtigkeit rein. Nicht? Da waren ja die Fragen, sollen sie Speisegebote halten, Beschneidung und so weiter und so fort. Nein, es waren ja dann nur vier Stücke, die ihnen auferlegt worden ist. Und Jakobus, nachdem man lange diskutiert hat, stand auf. Und er sprach, Vers 13 lese ich mal, Jakobus: Ihr Männer, liebe Brüder, hört mir zu. Simon, also der Petrus, hat erzählt, wie er aufs Erste Gott heimgesucht hat und angenommen ein Volk aus den Heiden zu seinem Namen. Und damit stimmt auch der Propheten Reden, wie es ja geschrieben steht. Danach, also nachdem das Volk aus den Heiden angenommen worden, danach will ich wiederkommen und will wieder bauen die Hütte Davids, die zerfallen ist, und ihre Lücken will ich wieder bauen und will sie aufrichten. Auf das, was übrig ist von Menschen nach dem Herrn, frage dazu alle Heiden, über welche mein Name genannt ist, spricht der Herr, der das alles tut. Denn Gott sind alle seine Werke bewusst von der Welt her. Der Anbruch ist schon heilig. Der Anfang der Erleuchteten aus Israel gehört zur Gemeinde. Aber danach soll auch die Hütte Davids wieder aufgerichtet werden, dass Israel, was blind ist, auch sehend wird. Die Vorerfüllung findet also jetzt statt, immer noch, und die Vollerfüllung bei der Wiederkunft Jesu. Das Wort des Glaubens, dass Jesus Christus nämlich das fleischgewordene Wort Gottes ist und die Erlösung von allen Sünden, wird Israel am Ende der Tage vollkommen erreichen. Noch steht das Volk im Werdegang, aber dann werden sie erleuchtet. Ich möchte dazu auch noch mal ein prophetisches Wort lesen aus dem Propheten Hesekiel. Kapitel 37, ab Vers 7. Hesekiel bekam ja eine Vision und er wurde auf ein Feld von Totengebeinen geführt. Und dann wurde eine Aussage darüber gemacht. Weissage darüber, so und so. Es wird etwas geschehen. Und das zieht sich hin bis zum Ende der Zeit, wo dann diese Erleuchtung auch für ganz Israel geschieht. Ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine kamen wieder zusammen, ein jegliches zu seinem Gebein. Das ist also ein Bild des zerstreuten Israels unter den Nationen. Und sie kommen wieder zusammen zum richtigen Gebein, das heißt also auch zum richtigen Stamm. Die wissen sogar dann, zu welchem Stamm sie gehören. Zum richtigen Gebein. Da kommt dann nicht Ephraim zu Juda, sondern Ephraim zu Ephraim. Ja, und Dan zu Dan. Und Juda zu Juda. Und so weiter. Und ich sah und siehe, es wuchsen dann sogar Adern und Fleisch darauf. Sie wurden mit Haut überzogen. Das heißt also, da blühte etwas auf, nachdem sie zusammengerufen werden. Aber es ist noch kein Odem in ihm. Das ist ein Bild dafür, es ist die Erleuchtung noch nicht da. Das fehlt noch. Und da sprach der Herr zu mir, Weissage zum Winde. Und Wind, Ruach, ist ein Bild auch für den Heiligen Geist. Weissage, du Menschenkind, und sprich zum Wind. So spricht der Herr, Herr, Wind, komm herzu aus den vier Winden und blase diese Getöteten, die verstreut sind unter alle Nationen, an, dass sie wieder lebendig werden. Und ich weissagte, wie er mir befohlen hat, da kam der Odem in sie. Und sie wurden wieder lebendig und richteten sich auf ihre Füße. Und ihrer war ein sehr großes Heer. In Vers 14, und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen und sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und ich tue es auch. Also noch in den Werdegängen, aber die Verheißung des Geistes ist da. Somit also zum Schluss dieser Betrachtung ist die Mahnung an die Gläubigen aus den Juden und den Heiden im Gebet und durch fortlaufende Evangelisation unter den Nationen mitzuhelfen, dass sich die Zeit der Erleuchtung Israels erfüllt. Also wir können materiell und äußerlich sagen, wir sind aufgerufen, unter den Nationen Evangelisation und Mission zu betreiben, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Dazu will uns der Herr gebrauchen. Das ist die Konzentration, die die Gemeinde Jesu haben soll, und dabei erkennen, dass wenn das dann geschehen ist, die Fülle der Heiden eingegangen ist, dann werden sie erleuchtet, der Überrest. Also wir arbeiten indirekt an zwei Dingen mit. An der Bekehrung der Menschen unter den Nationen und helfen zugleich mit an dem Werdegang Israels, dass sie erleuchtet werden. Und das soll große Freude in uns auslösen. Große Freude, jetzt schon. Und diese Freude, wenn wir nach Israel gekommen sind, war so in unserem Herzen, dass man sie einfach liebte. Egal, wie sie im Moment gestaltet war. Wir liebten die Menschen einfach dort, ja. Weil wir schon sahen, ihr seid auf dem Wege, dem Werdegang, ihr sollt erleuchtet werden. Das können wir nicht machen, aber der Herr wird das tun zu seiner Zeit, ja. Wir sollen nicht sagen in unserer Zeit, dass Israel zugrunde gegangen sei und wir nun an ihrer Stelle stehen. Nein, wir sollen auch nicht passiv zusehen, wie Israel allein im Ausschauen nach Gottes Heil steht, sondern aktiv mitarbeiten durch die Heidenmission und durch das Fürbittegebet, dass Israel zu dem kommt, was für sie verheißen worden ist. Israel soll selig werden durch die Rückkehr Jesu zu seinem Volk in Jerusalem.